Hi und herzlich willkommen zum Hospiz-Talk zwischen Ankommen und Loslassen. Wir sind Jenny und Sabrina, zwei Pflegefachkräfte im Hospiz in Hagen. In diesem Podcast erzählen wir euch etwas über das, was uns jeden Tag begleitet. Über das Leben, über Sterben, über Pflege, Gefühle und alles, was dazwischen passiert. Mal ernst, mal leicht, mal nachdenklich, aber immer ehrlich und direkt aus dem Alltag im Hospiz.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4. Unser heutiges Thema ist Ernährung am Lebensende. Wir freuen uns riesig, dass eine unserer Palliativärztin Naomi Hühner dabei ist. Sie wird im Verlauf dieser Folge über dieses Thema aus ihrer Sicht, aus ihrer medizinischen Sicht sprechen. Aber bevor wir loslegen, möchten wir auf jeden Fall mit euch was ganz Besonderes teilen. Also wir hatten einen wirklich tollen emotionalen Tag und darüber berichten wir jetzt.
Ja, ich hatte einen Silvesternachtdienst, aber wir haben es uns schön gemacht.
Mit Vanessa.
Genau. Und oben auf der Terrasse konnte man auch schön gucken. Man hatte einen tollen Blick über die Stadt und konnte auch ein bisschen Feuerwerk sehen.
Ja. Ich hatte frei, ich war Weihnachten ja da, aber wir haben uns ja trotzdem Silvester getroffen nochmal vormittags im Hospiz, weil wir ja einen richtig schönen, tollen Moment hatten, was wir ganz schnell innerhalb von 2 Tagen organisiert haben. Willst du mal was dazu sagen?
Wir hatten ja Podcast aufgenommen an dem Tag, und da hast du mir erzählt, am nächsten Tag sei eine Hochzeit bei uns im Hospiz. Und ich war so, was, das hatten wir ja auch wirklich noch nie. Und das Ganze wurde tatsächlich innerhalb von 2 Tagen von allen auf die Beine gestellt. Ne? Also ich glaube, ihr habt alle rumtelefoniert und versucht, das irgendwie zu organisieren. Und das in so kurzer Zeit, das war natürlich etwas, was wir so noch nie hatten.
Am 2. Weihnachtstag kam ein Gast zu uns und seine verlobte Lebenspartnerin war halt auch dort. Und wir machen ja halt auch Biografie, und es kam auch das Thema, dass sie schon seit 13 Jahren zusammenleben und zusammen glücklich sind, aber nie heiraten konnten. Es war irgendwie mal was dazwischen gekommen, Corona und dann natürlich die schwere Erkrankung. Und das war halt noch ein Riesenwunsch von dem, heiraten zu können. Ja, und dann haben wir das halt versucht zu organisieren. Meine Chefin kam am Montag zum Dienst, hat das auch mitbekommen und hat dann Land und Leute angerufen über Förderverein und. Hat es dann doch geklappt, dass er am 31.12.2025 heiraten konnte. Genau, da waren wir halt da, Jenny und ich. Wir haben das alles miterlebt und es war wirklich sehr, 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 sehr schön. Der Standesbeamte ist aus seinem Freigekommen, der Oberbürgermeister, Herr Rehbein war da. Ja, also richtig schön. Viele Angehörige sind zu ihm gekommen, aus dem Norden irgendwie extra angereist. Ja, die beiden waren sehr, sehr glücklich.
Genau, die Presse war ja vor Ort und hat das alles auch nochmal mitbegleitet. Das findet man auf der Seite der Westfalenpost. Da sind ja auch nochmal ein paar schöne Fotos drin.
Und auf unserer Internetseite.
Ja, es war auf jeden Fall ein sehr bewegender Moment, und dass sowas einfach möglich war innerhalb von 2 Tagen, das ist natürlich schon echt was Besonderes. Das hat man nicht alle Tage.
Ja, das war auf jeden Fall ein ganz intensiver Moment, der uns wirklich berührt hat und uns gut zeigt, worum es eigentlich in der Hospizarbeit geht. Um Leben bis zuletzt. Um Wünsche zu ermöglichen und zu erfüllen und die auch zu respektieren. Unser Oberbürgermeister, Herr Rehbein, hat ja diesen Tag miterlebt, und wir haben ihn darum gebeten, seine Gedanken zur Bedeutung von Hospizarbeit einfach mit uns zu teilen. Diese Worte hören wir jetzt.
Dieser Tag oder dieses Ereignis war für mich selbst auch sehr besonders. Zum einen, weil ich zum ersten Mal an einer Trauung aktiv mitgewirkt habe. Zum anderen, weil mein Vater selbst in dem Hospiz verstorben ist und ich nach seinem Tod das erste Mal wieder dort war. Und persönlich habe ich es so erlebt, dass Freud und Leid noch nie so nah beieinander lagen wie an diesem Tag. Und das waren ganz besondere Momente mit den beiden und auch mit dem gesamten Team vom Hospiz, die sich da ja sehr, sehr eingesetzt haben. Und ich glaube, das macht es auch aus. Das zeigt, wie wichtig Hospizarbeit in Summe ist, wie wichtig das Engagement der Menschen vor Ort ist, die letzten Wünsche von Menschen möglich zu machen vielleicht oder sie würdig in den Tod zu begleiten. Und da hat man, glaube ich, nochmal gesehen, wie wichtig diese Arbeit ist. Ich fand es trotz der Umstände einen sehr berührenden Moment. Und bin froh, dass wir das so alles nochmal möglich machen konnten.
Ja, das war der Oberbürgermeister Herr Rehbein und wir bedanken uns ganz herzlich für seine Worte. Jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema und dazu begrüßen wir unsere Palliativärztin Naomi Höhner. Ja, hallo Naomi, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Wir hatten beim letzten Mal schon angekündigt, dass wir noch was über Ernährung am Lebensende beziehungsweise auch Nahrungsaufnahme am Lebensende erzählen wollten. Was kannst du zu dem Thema aus ärztlicher Sicht sagen, beziehungsweise wie klärst du die Angehörigen über das Thema auf?
Also meistens, wenn ich Patienten schon im ambulanten Bereich betreut habe, dann ist das Thema, wenn man auch Hospiz anspricht, auch die Ernährung meistens schon ein Thema mit, was man mit anschneidet. Wenn es sich nur im ambulanten Bereich abspielt, die Betreuung, dann wird man halt mit dem Thema konfrontiert. Ich erkläre das halt häufig aus zwei verschiedenen Gesichtspunkten heraus, nämlich, dass das von der Natur so eingerichtet ist. Also ich versuche das möglichst einfach zu halten, einfach damit es keinen medizinischen Charakter hat, weil es ist nicht unbedingt Medizin, sondern es ist einfach das Leben, dass ein Körper, der sich auf das Sterben vorbereitet, in der letzten Lebensphase sich befindet, wenig Hunger und Durst empfindet und dass der Körper sich auf diese letzte Lebensphase einstellt und der Stoffwechsel sich verändert und daraufhin auch das Hungergefühl und das Durstgefühl sich verändern und einfach der Körper weniger braucht, um sich gut zu fühlen. Und tatsächlich muss man einfach sagen, dass wenn man das auf Zellebene sieht, die Zellen austrocknen, um sich auf das Sterben vorzubereiten, ist dann häufig für die Angehörigen besser zu verstehen, wenn man das etwas plastischer sagt und sogar das kann man auch nicht mit allen Angehörigen besprechen, aber tatsächlich auch aus der Tierwelt und auch aus der Evolution heraus das beschreibt, dass jedes Lebewesen, wenn man jetzt noch heutzutage die Tiere heranzieht, die sich zum Sterben zurückziehen, die hören auf zu essen und zu trinken und wollen ihre Ruhe halt haben. Und das machen die nicht, weil die aktiv entscheiden, dass sie verhungern möchten, sondern weil sie keinen Hunger und keinen Durst empfinden und sich dann zurücknehmen. Und ich erkläre das deshalb manchmal so mit dieser evolutionären Theorie, weil der Wunsch nach Nahrungsaufnahme geht ja in fast allen Fällen nur von den Angehörigen aus.
Ja.
Und eben nicht von dem betroffenen Menschen selbst.
Genau, so erleben wir es auch.
Ja, genau. Und da wird es dann halt wieder ähnlich, egal ob es im ambulanten Bereich oder im Hospiz dann ist, die Gespräche darüber, dass das viel mit Ertragen zu tun hat auf Seiten der Angehörigen. Und oftmals sage ich dann, die sollen sich das einfach akzeptieren, ein paar Tage, und gucken, wie der betroffene Mensch darauf reagiert. Und da werden die Angehörigen, die allermeisten, sagen hinterher, das stimmt. Es ist eher eine Form der Akzeptanz unsererseits und die Form des Ertragenkönnens und nicht, dass unser Angehöriger leidet, weil halt einfach kein Hungergefühl und wenig Durstgefühl auftritt. Und das Durstgefühl in nahezu allen Fällen damit entgegengewirkt werden kann, wenn eine gute Mundpflege gemacht wird. Ich habe einige lustige Geschichten mit Rotwein gehabt, dass der Patient halt sehr, sehr, sehr gerne Rotwein getrunken hat und dann Mundpflege mit Rotwein gemacht wurde und also ganz entspannte Gesichtszüge auf einmal aufgetreten sind.
Mhm.
Also wirklich unglaublich schön. Und dass, wenn man die Angehörigen dann halt dahin begleitet, dass sie auch zu diesem Stand kommen, dann erfüllt die das mit total viel Zufriedenheit. Und dann sind die halt auch eher in dem, dann kann man die da abholen und dann sehen die halt, dass das auch stimmt, was man sagt, dass derjenige nicht leidet.
Also wir haben da verschiedene Möglichkeiten, wie man Mundpflege machen kann. Also wenn die Nahrungsaufnahme eingestellt wird, ist das eben vordergründig pflegerisch auch zu beachten und total wichtig, dass man Mundpflege macht. Und gibt es bestimmte Mundpflegeöle, die man noch mal anbieten kann, die auch so einen Minzgeschmack haben, ne, die dann auch noch mal eben antibakteriell wirken. Das ist auch sehr individuell. Man guckt ja auch, was hat derjenige gern gemocht. Also man kann auch Mundpflege mit Cola machen oder mit Kokosöl machen wir es manchmal, mit Tee, also sogar mit Kaffee. Hauptsache, man hat nochmal so diesen Geschmack im Mund. Ne? Man kann einfach nochmal irgendwie was Schönes anbieten.
Es ist ja auch irgendwie wichtig für die Leute zu verstehen, dass es
einfach zu diesem Sterbeprozess jetzt dazugehört und dass es natürlich auch ein Anzeichen ist eben für diesen Sterbeprozess, ne? Und das Austrocknen des Körpers, was du ja auch schon gesagt hast, ist ja sogar ein sehr wichtiger Prozess. Es werden ja sogar so Glückshormone dann ausgeschüttet, ne? Was das Sterben ja an sich auch für die Betroffenen dann erträglicher macht, ne?
Genau.
Das, finde ich, ist so ein bisschen heilsam, wenn man das manchmal erwähnt.
Aber trotzdem kommt die Nachfrage, ja, was ist denn mit Infusion? Und dann denke ich, huch, jetzt geht's trotzdem weiter. Im Endeffekt hat man schon erklärt, aber die Nachfrage nach Infusion ist dann trotzdem groß. Und dann sagen wir halt auch oft, dass es dann eher schädigend ist, beziehungsweise belastend dadurch, dass sie dann einlagern und so. Also,
genau. Also was passiert am Ende, wenn man jetzt eine Infusion gibt? Es lagert sich ein, ne? Die Flüssigkeit lagert sich in Lunge, in den Extremitäten ein.
Ja, und in allen Geweben halt, die halt, wo halt Verdrängung stattfinden kann. Also ich habe es in beide Richtungen erlebt und man muss halt einfach schauen, auf welchem Stand sind aber auch gerade die Angehörigen und die Betroffenen auch selber. Ist das ein akutes Ereignis, sodass sie kaum Zeit hatten, sich darauf einzustellen? Oder ist das halt ein Prozess und man konnte über viele, viele Gespräche die Familien mitnehmen im Krankheitsgeschehen. Das ist auch nochmal ein absolut wahnsinniger Unterschied. Wie viel Zeit hatten die, mit der Krankheitsgeschichte einfach auseinanderzusetzen? Und wenn die viel Zeit hatten, dann ist auch das immer wieder ein Thema. Und dann hat man das Problem weniger häufig, dass das nicht gesehen wird, dass das nicht mehr vonnöten ist. Wenn es aber das habe ich halt leider auch sehr häufig, dass Menschen im Krankenhaus einfach suggeriert bekommen, dass die Flüssigkeitstherapie und auch das, egal in welchem Krankheitsstadium man sich befindet, halt das einen kurativen Charakter hat, was man da tut. Und dass wenn man das erleben wir ja häufig, dass bei exekierten Menschen, die dann halt rehydriert werden, durchaus auch natürlich die Vigilanz natürlich deutlich gebessert ist. Von kurzer Dauer ist zwar, aber sie ist gebessert. Und dann ist natürlich die Diskrepanz halt groß, wenn wir dann herkommen und sagen, wir machen halt keine Infusionen mehr. Deswegen, wenn die Diskrepanz zu groß ist, dann mache ich das sogar manchmal mit dem ganz klaren Wissen und auch, dass ich die Angehörigen vorher darüber aufkläre. Es kann sein, dass sich Wasser einlagert, so wie wir es gerade besprochen haben, und dann auch vorrangig in der Lunge und dann mit Luftnot einhergeht. Genau, das lasse ich natürlich dann nicht im letzten Schritt so weit kommen, dass das passiert. Aber man muss manchmal in Ausnahmefällen den Angehörigen die Möglichkeit geben, das zu verstehen, damit die das auch verarbeitet bekommen, je nachdem, wie schnell so ein Krankheitsgeschehen halt, wie ich gerade gesagt habe, an die herangetragen worden ist.
Ja, es ist vor allen Dingen, glaube ich, das Problem, dass es dann eben so bewusst macht, dass es jetzt vorbeigeht. Ne? Also dieses, fehlende Nahrungsaufnahme oder fehlende Flüssigkeitsaufnahme eben quasi nicht mit dem Leben zu vereinbaren ist. Das ist halt immer so der Gedanke der Angehörigen. Und dann macht es das natürlich bewusst, ne? Dass derjenige sich jetzt im Sterbeprozess befindet.
Ja, absolut. Aber wie gesagt, also das Entscheidende ist, glaube ich, häufig die Zeit. Weil viele Angehörige, die einfach über, also ich führe zumindest relativ viele intensive Gespräche mit den Menschen, die ich begleite, wenn das halt eine längere Zeit ist. Und das Problem habe ich nie, wenn ich halt die Menschen lange begleite, weil einfach du den Krankheitsprozess begleitest. Und deswegen nennen wir das ja auch Begleitung, weil es ist keine rein ärztliche Therapie, sondern es ist einfach eine Begleitung auf verschiedenen Ebenen, auf der emotionalen Ebene, auf der pflegerischen Ebene. Wir arbeiten ja mit dem Pflegedienst zusammen und natürlich auch die Symptomlinderung. Aber in diesen vielen Gesprächen ist dann halt auch die Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme am Ende des Lebens integriert. Und diese Menschen, die lange Zeit haben, oder längere Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, bei denen gibt es diese Probleme weniger, also deutlich weniger. Und die sagen auch von sich aus, wir sind dankbar zu sehen, dass derjenige nicht leidet, er isst nicht, er trinkt nicht und das ist in Ordnung. Und das ist absolut okay. Und da merkt man, dass so Frieden einkehrt in den Familien.
Ach, du hattest eben noch über Vigilanz und über Exekieren gesprochen. Willst du das nochmal kurz für Laien erklären?
Ja, klar. Also, dass wenn man jemandem Flüssigkeit bekommt, dass der Bewusstseinszustand Wenn man wenig Flüssigkeit zu sich genommen hat, dann kann es sein, dass man halt schläfrig ist und die Mobilität eingeschränkt ist und vielleicht vergleichbar so mit, also wenn man das jetzt optisch sieht, mit stehenden Hautfalten, also dass man in die Haut kneifen kann und die Haut bleibt so stehen halt. Genau, und wenn man halt Flüssigkeit wieder dem Körper zugeführt hat, dann kehren halt so die Lebensgeister zurück. Das heißt, ja, dass die Mobilität wieder mehr da ist, dass die Wachheit und die Orientierung zu Ort oder Zeit oder Person halt wiederkommt. Genau, das ist die Umschreibung dafür für Vigilanz. Und die Exsikose ist halt die Austrocknung. Genau.
Wie wir schon gesprochen haben. Ja, genau. Okay.
Perfekt.
Ja, also es ist halt oft so, dass die Menschen, die sich bereits im Sterbeprozess befinden, aufhören, Nahrung zu sich zu nehmen. Nicht nur Nahrung, sondern halt auch Flüssigkeit, weil das quasi den Körper zusätzlich belasten würde. Also der Körper fängt an, irgendwann zu zentralisieren, ne? Das heißt auch, dass die Extremitäten zum Beispiel nicht mehr so durchblutet sind, dass der Körper langsam Stück für Stück seine Funktionen einstellt und alles, was dann noch dazu kommt, ist quasi eine zusätzliche Belastung. Und der Körper stellt also von alleine so den Wunsch nach Nahrung einfach ein. Und viele Angehörige bzw. Zugehörige haben natürlich dann die Sorge, dass jetzt derjenige verstirbt, weil er nicht mehr isst und nicht mehr trinkt. Und das hört man natürlich ganz häufig. Also wir als Pflegefachkräfte sind damit sehr häufig konfrontiert mit der Frage, ja, mein Vater, meine Mutter, jetzt nur als Beispiel, isst und trinkt gar nicht mehr richtig. Was kann ich denn da tun? Und wir klären natürlich dann auf, ne, und beschreiben das eben so, was mit dem Körper quasi passiert und warum das eben so ist, dass derjenige jetzt nicht mehr wirklich viel isst und trinkt. Manchmal wird es einfach nur erstmal weniger oder die Leute stellen es auch komplett ein. Und das ist tatsächlich auch ein wichtiger Prozess. Mhm. Und der ist ja unaufhaltbar. Also eins der Leitsymptome, die wir so im Hospiz hier haben, ist nun mal Übelkeit. Und gerade wenn man Übelkeit hat, ist natürlich Nahrungsaufnahme sowieso per se ja schon mal nicht das, was man so an was, was man primär denkt. Also Es ist halt, also grundsätzlich haben wir ja viele Krebspatienten und da sind Leitsymptome eben Übelkeit, Erbrechen, unter anderem starke Schmerzen, Luftnot. Das sind so ganz häufige Symptome, die wir immer wieder erleben. Und wenn jemand Übelkeit hat, ist es natürlich klar, dass er sowieso auch schon mal Nahrung nicht aufnimmt. Aber das ist auch nochmal tatsächlich ein anderer Grund, weshalb Nahrungsaufnahme eingestellt wird. In dieser Sterbephase tatsächlich ist es halt einfach so, dass es den Körper zusätzlich belasten würde und es wird von ganz alleine eben ja eingestellt.
Nein, aber sobald ein Gast Hunger und Durst verspürt, würden wir natürlich den oder diejenige auch was anreichen, anbieten und geben. Also das heißt nicht, dass jetzt, sobald die bei uns im Hospiz sind, dass sie gar nichts mehr zu essen kriegen. Also
ja, also der Körper entscheidet das irgendwann von selbst und das ist halt auch tatsächlich so ein Anzeichen für uns, dass man so merkt, okay, der verschlechtert sich und das geht eben so in diesen Prozess über und dieser Sterbeprozess an sich, der kann unglaublich lang sein. Wir hatten ja schon mal davon gesprochen, dass es Menschen gibt, die so unglaublich lange in diesem Sterbeprozess sind und welche, bei denen das einfach viel schneller geht und ja, das ist halt so ein Anzeichen, wo man schon merkt, dass es so ein bisschen in diese Richtung geht.
Ja.
Also ganz wichtig ist da an der Stelle, denke ich, die Aufklärungsarbeit mit den Gästen selber, aber natürlich auch mit den Angehörigen, Zugehörigen. Die Gäste selber leiden ja oft unter diesem Prozess tatsächlich gar nicht. Mhm. Also sie wollen ja nichts essen, die wollen auch meistens nichts mehr trinken oder nur noch ganz wenig, ne? Das ist dann für die Angehörigen häufiger, nach unseren Erfahrungen, ein größeres Problem als für denjenigen selber.
Mhm.
Und da ist es einfach ganz wichtig, mit den Leuten zu sprechen, die aufzuklären und eben genau diesen Prozess zu erklären, ne? Was passiert mit dem Körper und warum ist das eben so.
Okay, ja, danke Naomi, dass du dabei warst und uns so viel erzählt hast. Das ist sehr schön.
Ja, sehr gerne.
So, das war unsere vierte Folge Hospiz Talk zwischen Ankommen und Loslassen.
Schön, dass ihr dabei wart.
Genau, also ich wollte nochmal sagen, wir haben ja auch die Hospiz Insta- und Facebook-Seite, das ist hospiz.hagen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Fragen habt, dann gerne über den Kanal. Hast du noch was? Jenny guckt so, als ob sie noch was hat.
Die Fragen, die können wir doch in die, wo kann man die am besten stellen? Tatsächlich auf Instagram?
Ja,
also, oder eine
über
E-Mail?
Nachrichten.
Eine E-Mail?
Ja, Insta über Nachrichten, das geht ja.
Ach so, ja genau, Fragen können ja auch über Instagram über Nachrichten.
Oder unter unseren Reel-Podcast, das geht alles. Dann, tschüss.
Sag tschüss.
Denn ich lebe jetzt und ich lebe heute.